Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 18. Bei uns zu Gast Dr. Falk Lichtenstein, Vertrauensanwalt der Deutschen Botschaft in der Volksrepublik China. Trotz 14 Jahren Erfahrung in China wird Dr. Falk Lichtenstein sich noch nicht als Sinosaurier bezeichnen. Als Berater der deutschen KMU ist er ein China-Experte in Fragestellungen zum Gesellschaftsrecht, M&A, Vertrag und Haftungsrecht, Dispute Resolution, unter anderem auch andere Themen. Gleichzeitig ist Dr. Lichtenstein als Partner der Kanzlei CMS auch ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat die CMS-Niederlassung am Standort Beijing in einer kurzen Zeit wieder aufgebaut und etabliert. Kunden schätzen seine Professionalität und China-Erfahrung und empfehlen ihn deshalb auch als Gast für China Hotpot. Ja, Dr. Lichtenstein, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben.
Gerne. Vielen Dank, Herr Hu, und vielen Dank auch für die freundliche Einführung und Vorstellung.
Ich habe, muss ich sagen, im Vorgespräch vieles gelernt, nicht nur die Themen im rechtlichen Umfeld, sondern auch der Begriff Sinosaurier, das beeindruckt mich. Was bedeutet das?
Also den habe ich, wie gesagt, aufgeschnappt von einem anderen, noch viel, viel erfahreneren China-Experten, als ich es bin. Ja, das habe ich auf seinem LinkedIn-Profil gelesen und ich fand das eigentlich ganz gut und eingängig. Ich hoffe, er hat da kein Copyright drauf. Ich selbst nenne mich, wie gesagt, nicht so, aber ich stelle mir darunter vor, diejenigen Ausländer, die sehr lange, also zum Teil über 20 bis 30 Jahre bereits in China sind, da habe ich noch einiges vor mir.
Und Sinosaurier, vielleicht auch hat das zu tun mit Sinologie. Haben Sie auch sprachlich da auch eine Vorausbildung in diese Richtung, bevor Sie nach China gekommen sind?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin relativ unbefleckt nach China gekommen und habe mir versucht, hier die Sprache im Alltag on the job anzueignen. Ich habe kein Sinologie studiert, sondern habe die klassische deutsche Juristenausbildung absolviert mit erstem und zweiten Staatsexamen, dazwischen Promotion und Assistententätigkeit am Lehrstuhl. Das war mir anstrengend genug, um das als Entschuldigung zu bringen. Und zum Zweiten muss ich gestehen, damals lag mein Fokus auch noch nicht so auf China. Das hat sich erst später entwickelt. Und dann war es eigentlich zu spät, nochmal ein volles Sinologiestudium draufzusatteln.
Das ist richtig. Für viele heutige China-Experten sind eigentlich China vor einigen Jahren eigentlich kein Thema, sondern eher auch per Zufall auf China gelangen. Und welche Erwartungen haben Sie, als Sie damals mit Familie oder überhaupt mal nach China umgezogen sind?
Ich war schon sehr gespannt auf das, was mich erwartet. Ein wenig hatte ich ja schon vorgefühlt. Als deutscher Jurist hat man die Möglichkeit, bevor man sein zweites Staatsexamen ablegt, noch in einer sogenannten Wahlstation im Ausland bei einer Kanzlei oder bei einer Organisation zu arbeiten. Und das habe ich damals getan. Ich bin im Sommer 2006 zu einer ausländischen Kanzlei nach Shanghai gegangen und habe dort 3 Monate die sogenannte Wahlstation absolviert. Habe in Shanghai gelebt, damals, man muss eher sagen, gehaust. Ich habe mir damals bewusst ein extrem einfaches, kleines Zimmer ohne Klimaanlage für 800 RMB im Monat gemietet.
Okay, darf ich fragen, in welchem Monat war das?
Das war im Juli, August, also das Härteste, was man sich vorstellen kann. Und ich habe mir überlegt, wenn ich das aushalte und wenn mir die Arbeit dann auch noch Spaß macht, dann steht eigentlich einer längeren Tätigkeit in China nichts im Wege. Und beides ist eben eingetreten. Ich bin klargekommen mit den äußeren Bedingungen und die Arbeit hat mir auch von vornherein so viel Freude bereitet, dass ich das dann, ich bin zurückgekehrt nach Deutschland, habe dort mein zweites Staatsexamen mit der mündlichen Prüfung beendet und war schon ein halbes Jahr später wieder in China und ja, seitdem hier bei CMS in Shanghai zunächst und dann in Peking.
Für die jungen Zuhörer unter uns, als Sie zuerst nach China gekommen sind, für ein paar Monate in diesem einfachen Verhältnis, wie Sie das gesagt haben, was hat Sie in der Zeit am meisten als krasses Erlebnis erlebt?
Also ich war damals völlig beeindruckt von Shanghai. Shanghai im Jahre 2006 war schon ungeheuer modern, obwohl der finale Modernisierungsschub dann ja noch kam, nämlich zur Expo 2010, als gleichzeitig 5 U-Bahn-Linien gebaut und eröffnet wurden. Aber schon 2006 war Shanghai für mich völlig futuristisch. Pudong mit den Wolkenkratzern, da befand sich da auch das Büro, in dem ich gearbeitet habe. Und zwischendurch dann noch die alten Bauten, die Gegensätze, alles das, was eben ein typischer Expat, der nach Shanghai kommt, so beeindruckend findet, das hat mich natürlich auch erschlagen.
Das glaube ich, das glaube ich. Und jetzt einfach mal die Zeit schnell spulen bis heute. Wenn Sie jetzt sagen, im Vergleich zu damals, vor 14 Jahren, außer dass wir alle erfahrener geworden sind und dass allgemein mehr China Wissen haben, sicherlich haben Sie deutlich viel mehr Wissen als andere. Was haben Sie vielleicht nochmal identifiziert, was China Sie vielleicht ein bisschen verändert hat? So im täglichen Arbeiten oder auch im Umgang, im Alltag?
Im Alltag merkt man schon, wie in den großen Städten, in denen ich mich natürlich hauptsächlich aufhalte, Peking, Shanghai, der Wohlstand der Bevölkerung zugenommen hat. Also das ist ganz eklatant festzustellen. Erstmal haben die Gehaltssteigerungen einen ungeheuren Aufschwung genommen und dann sieht man auch an den Fahrzeugen, die hier herumfahren. Wenn ich Besucher aus Europa bekomme, dann wundern die sich, warum die Autos hier in China alle fast doppelt so groß sind wie in Deutschland, wie in Europa. Der Wohlstand ist schon sehr, sehr stark gewachsen. Man bekommt das hier natürlich konzentriert mit, weil die Oberschicht natürlich in den Großstädten lebt. Man merkt das auch im Alltag, wenn man in einem gewöhnlichen chinesischen Restaurant sitzt und den Nachbartischen beim Gespräch zuhört, da merkt man, dass mit Zahlen nur so um sich geworfen wird. Die Menschen reden alle über Geld und es geht immer um sehr, sehr viel. Also eBay One, 1 Million Yuan ist da gar nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, das Gespräch dreht sich nur um Zahlen. Viele sind eben wirklich sehr schnell zu Wohlstand gekommen, gerade dadurch, dass das Wohneigentum an die chinesischen Bewohner dann verteilt oder zum Erwerb freigegeben wurde. Viele haben dann ihre Wohnung verkauft und sich davon 2 weitere Wohnungen gekauft, die dann wiederum verkauft oder vermietet. So ist durch die Immobilien in den Großstädten ein sehr großer Wohlstand entstanden.
Ja. Sie haben erwähnt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr zu beruflichen Erlebnissen kommen. Sie haben erwähnt, Sie sind zuerst in Shanghai angekommen bei CMS und dann nach Beijing. Wie kommt das? Als Shanghai muss ich natürlich fragen, hat Shanghai Sie nicht beeindruckt? Müssen Sie was anderes suchen?
Ja, Sie haben ja gerade gehört, wie sehr mich Shanghai beeindruckt hat. Und das tut es auch immer noch. Ich mag beide Städte und lebe in beiden Städten gern. Das hatte rein beruflichen Hintergrund. Ich habe bei CMS angefangen im Shanghaier Büro. CMS ist eine deutsche und internationale Rechtsanwaltskanzlei. Wir beraten hauptsächlich ausländische Unternehmen und deren Tochtergesellschaften im chinesischen Recht. Und das Büro in Shanghai ist unser größtes in China. Dort habe ich angefangen, dort habe ich 6,5 Jahre lang gewissermaßen das chinesische Recht in der Praxis gelernt. Und dann ergab sich die Chance, das zuvor brachliegende Pekinger Büro wieder mit aufzubauen. Und diese Chance habe ich genutzt und bin dann gegen Ende des Jahres 2013 nach Peking umgezogen, was damals ein gewisser Schock war, denn das war die schlimmste Periode des Pekinger Smog. Man hatte regelmäßig Feinstaubwerte von mehr als 500 Mikrogramm pro Kubikmeter und hat das gegenüberliegende Haus häufig gar nicht gesehen oder nur verschwommen. Es war also nicht ganz so verlockend. Zum Glück hat sich dann bewahrheitet, was ich mir vorher schon gewünscht hatte, nämlich dass Peking radikal gesäubert wird von verschmutzenden Industrien. Denn Peking als Hauptstadt soll ja vorzeigbar sein und das hat dann auch, es hat sich dann auch bewahrheitet. Die Arbeit selbst in Peking war reizvoll, dort neues Geschäft aufzubauen und sich eben einen Mandantenstamm an ausländischen, hauptsächlich ausländischen Unternehmen im Pekinger Raum aufzubauen.
Das werden Sie sicherlich nochmal genau erzählen können, aber auf jeden Fall haben Sie jetzt eine große Mannschaft in Beijing und für viele Anwaltskollegen oder Dienstleistungskollegen, industrienahe Dienstleistungskollegen in Deutschland allgemein ist es natürlich ein Traum, wenn man in 6, 7 Jahren so eine große Mannschaft aufbauen kann. Aber was haben Sie da richtig gemacht? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie in kurzer Zeit so eine gute Basis aufgebaut haben?
Na, so groß ist die Mannschaft noch nicht. Peking ist nach wie vor das kleinere der beiden China-Büros und das spiegelt auch das Geschäft wider. In Shanghai und Umgebung, dem Yangtze-Delta, landen nach wie vor mit großem Abstand die meisten ausländischen Direktinvestitionen, sodass dort auch der entsprechende Mandantenstamm größer ist. Peking hat eine andere Mandantenstruktur. Hier gibt es mehr sehr große Unternehmen, also die OEMs, die mit Headquarters hier in Peking sitzen und etwas weniger Mittelstand. Der Aufbau eines Büros ist natürlich nicht einfach, weil man organisch wachsen muss und nicht erst einen Haufen Anwälte anstellt und dann wartet oder dann eben zusehen muss, dass das Geschäft hineinkommt, sondern beides muss Hand in Hand gehen. Das sind so die hauptsächlichen Voraussetzungen.
Ja, also das heißt, Sie sind in China als CMS sowohl am Standort Shanghai und aber auch jetzt in Beijing fokussiert auf die deutsche, vielleicht europäische Kunden und in Beijing dann unter anderem auch Großkunden, aber auch natürlich die KMU-Kunden aus Deutschland.
Ja, das ist richtig. CMS, wir sind eine Wirtschaftskanzlei, eine Großkanzlei, aber haben traditionell eine sehr starke Mandantenbasis, auch in Deutschland, an kleinen und mittelständischen Unternehmen. Gerade die vielen Hidden Champions, für die Deutschland so berühmt ist, zum Beispiel im Automobilzuliefererbereich, die sind aus ihren Headquarters in Deutschland alle, so gut wie alle, expandiert nach China, weil hier eben in China lokal gefertigt werden musste. Und viele von denen haben entsprechenden Beratungsbedarf im chinesischen Recht, so dass sich also ungefähr die Mandantenstruktur von CMS, sowohl große Unternehmen als auch KMU, die wir in Deutschland haben, sich auch in China wiederfinden lässt, ja.
Vorhin habe ich ja gesagt, industrienahe Dienstleistung, das ist immer so, wenn große Konzerne in einem Markt ihr Geschäft aufbauen, das bringt natürlich Chance für industrienahe Dienstleistung von Engineering bis zu Marketing, aber auch Beratung oder Rechtsanwälte und das ist natürlich klar, auch in China ist es der Fall. Aber nicht so einfach ist es für viele deutsche Dienstleistungsfirmen, ihr Geschäft in China zu etablieren. Was macht CMS so erfolgreich und was ist da sozusagen von Ihrer Perspektive die größte Herausforderung? Das ist dann nicht unbedingt in der Rechtsanwältebranche jetzt sozusagen fokussiert bei der Frage, sondern eher allgemein. Ich denke, es sind doch viele Zuhörer, die aus der Branche kommen.
Ja, wie ich schon sagte, als Dienstleister ist es schwierig, von null auf ein Büro aufzubauen und den entsprechenden Bedarf zu generieren. Oder man generiert ihn ja nicht, sondern man muss das leisten, was nachgefragt wird. Da hat China besondere Herausforderungen, aber der Rechtsmarkt hat natürlich nochmal ganz extreme Herausforderungen. Der Rechtsanwaltmarkt in China ist nicht einfach. Es gibt eine Reihe von Kanzleien, die hier erfolgreich sind und da muss man sich erstmal, sagen wir mal, daneben behaupten und sich dann eben auch den den Mandantenstamm gewissermaßen sichern und behaupten.
Ja, und würden Sie auch empfehlen, dass zuerst Shanghai und dann Beijing, dass es sozusagen eine gute Reihenfolge ist, oder wonach sollte man eigentlich gehen? Sie haben ja nun mal beide Städte erlebt und haben wahrscheinlich auch den Direktvergleich. Hätte Sie vielleicht quasi eine neue Firma gegründet in der Dienstleistungsbereich, wie würden Sie das da vielleicht gestalten von der Reihenfolge?
Ach, das ist schwierig. Shanghai ist natürlich ein Haifischbecken, was den Dienstleistungsbedarf, den Dienstleistungsmarkt betrifft. Jeder will dort präsent sein und nicht alle machen im Dienstleistungssektor schreiben auch schwarze Zahlen. Oft dient das Büro in Shanghai eher dazu, auf der Visitenkarte die Präsenz vorzuzeigen. Ich erinnere mich, dass wir mal einen kurz recherchiert hatten, das ist aber schon einige Jahre her, und fanden dort, dass in Shanghai über 220 Anwaltskanzleien sitzen, ausländische Anwaltskanzleien, also mehr als in London. Das hat sich, denke ich, ein wenig bereinigt. Nicht alle haben eben dauerhaft ein nachhaltiges Geschäft dort. Das ist also das Schwierige in Shanghai. In Peking gibt es vielleicht nicht ganz so viele Dienstleister, aber dafür ist der Markt dann auch kleiner. Es hat sich für CMS bewährt, dass wir eben an beiden Standorten präsent sind.
Ich war selber lange in der Managementberatungsbranche tätig und unter den Managementberatungen wird häufig gesagt, am Standort China unter anderem hat man das schwierige Geschäft überhaupt und vielleicht sogar noch schwieriger als am Standort Deutschland. Können Sie das für Ihr Geschäft auch bestätigen?
Ja, das stimmt. Das Spektrum der potenziellen Beratung ist im Rechtsmarkt geringer als in Deutschland. Deutschland ist sehr, sehr stark verrechtlicht und sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen brauchen eine Vielzahl von Angelegenheiten rechtliche Beratung. Das ist in China noch nicht so der Fall. Pro Einwohner hat China traditionell eine viel geringere Anzahl an Rechtsanwälten verglichen mit Deutschland. Ich habe die Zahlen nicht parat momentan, aber der Unterschied ist erheblich. Es ist nicht so etabliert, rechtliche Beratung zu suchen oder auch Auseinandersetzungen rechtlich zu führen. Deshalb ist schon naturgemäß das Geschäft, der Beratungsbedarf ein anderer. Wir stützen uns in China hauptsächlich auf ausländische Unternehmen und deren Tochtergesellschaften, die es gewohnt sind, aus Compliance-Gründen dasselbe Niveau an Rechtsberatung vorzuhalten wie in den Headquarters. Das stützt uns, denn da ist es eben Unternehmenstradition, dass Geschäfte rechtlich ausreichend abgesichert werden müssen. Chinesische Unternehmen machen das noch nicht so in dem Maße. Gerade was den innerchinesischen Geschäfte anbelangt, ist anwaltliche Unterstützung nicht in dem Maße gefordert. Wir beraten natürlich auch zu einem verschwindend geringen Anteil chinesische Unternehmen bei ihren Geschäften in China, sondern dafür sind wir einfach nicht in der richtigen Position. Deshalb ist innerhalb Chinas unser mit großem Abstand vorwiegender Mandantenstamm die ausländischen Unternehmen. Umgekehrt beraten wir auch hin und wieder chinesische Unternehmen, aber dann bei ihrem Gang nach Europa, bei den sogenannten Overseas Direct Investments, wenn chinesische Unternehmen in Europa oder anderswo auf der Welt kaufen. Aber dieser Markt ist momentan gerade in diesem Jahr und nicht nur Corona-bedingt schwächer geworden.
Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. In anderen Dienstleistungsbranchen wurde ja auch gesagt, dass die Verständnis von der Dienstleistung unter den chinesischen Kunden und unter den deutschen Kunden sind andere. Insofern macht es total Sinn, dass sie zurzeit quasi auf die europäische Kunden konzentrieren in China und wenn dann chinesische Kunden bedienen, dann zu den Offshore-Themen. Das macht natürlich Sinn. Aber jetzt so Themawechsel in Richtung Sie als Experte für KMU-Kunden. Sie haben ja viele KMU in China betreut, in unterschiedlicher Phase von ihrer Entwicklung und zu unterschiedlichen Rechtsthemen. Was sind so für Sie die meist oder die wichtigsten Fragestellungen, die ein KMU für sich klären soll, wenn man überlegt, nach China zu kommen? Und ich denke mal, gerade zur Corona-Zeit überlegen zunehmend KMU, die noch kein China-Geschäft haben, auch in China Geschäft zu machen, um da vielleicht eine schnelle Wirtschaftserholung zu erhoffen.
Ja, das ist tatsächlich richtig, Herr Hu. Man könnte fast annehmen, mittlerweile sind alle KMUs schon in China vertreten. Das stimmt aber nicht. Es kommen wirklich noch neue Mandanten, die hier erstmalig eine Präsenz in China aufbauen wollen. Das heißt, die Klassiker, mit denen man vor 15, 20 Jahren anwaltliche Beratung betrieben hat, die ziehen immer noch. Man muss für den Markteintritt die richtige Rechtsform wählen. Was gründet man, wenn man nach China kommen möchte, etwa ein Repräsentanzbüro oder ein hundertprozentig ausländisch investiertes Unternehmen oder etwa ein Joint-Venture-Unternehmen mit einem chinesischen Partner. Alle haben Vor- und Nachteile. Dann dazu beraten wir dann den eigentlichen Gründungsprozess, wie man die Gesellschaftsdokumente aufsetzt und einreicht bei den Behörden. Das ist nach wie vor ein Teil unserer Arbeit, wenn es natürlich auch weniger geworden ist in den letzten Jahren. Die meisten sind eben schon in China und da muss man dann laufende gesellschaftsrechtliche Beratung leisten, wenn jemand das Unternehmen umstrukturiert, Anteile verkauft oder Anteile zukauft vom Partner oder eine zweite Niederlassung gründet innerhalb Chinas oder eventuell auch den Markt verlässt mit einem oder mehreren seiner gegründeten Unternehmen und an einen Interessenten veräußert. Da haben wir auch damit zu tun. Aber zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Die KMUs, die noch nicht in China sind, die sollten sich erstens überlegen, müssen wir überhaupt in China sein oder reicht es, wenn wir eine vertragliche Beziehung mit einem in China ansässigen Partner aufnehmen oder ob wir tatsächlich eine Eigengründung durchführen? Wenn ja, dann in welcher Rechtsform, an welchem Ort? Die Standortberatung führen wir natürlich nicht selber durch, aber da kann man auch schon den einen oder anderen Hinweis geben, was entscheidend ist, wo man die Gründung durchführt. Und dann, wenn man die Vertragsbeziehung mit dem chinesischen Partner startet oder mit den chinesischen Kunden startet, dass man die Verträge vernünftig aufsetzt, dass man nicht einfach die Vertragsmuster, die man aus Deutschland kennt, einfach nur Name und Anschrift einsetzt und dann hier in China damit loslegen möchte. Das geht meistens schief. Also die Verträge müssen entweder neu erstellt werden nach chinesischem Recht oder zumindest angepasst werden, weil Verträge, die man in China abschließt zwischen der neu gegründeten Einheit und chinesischen Kunden oder Lieferanten, zwingend dem chinesischen Recht unterliegen. Das ist wichtig, dass man das nicht vergisst.
Rechtsthemen sind immer sehr wichtig für deutsche Klienten, meiner Ansicht nach, weil man da doch sehr risikobewusst ist. Und ich weiß, dass Sie einen ganzen Tag Programm haben für solche Basiswissen an die deutschen KMUs. Aber vielleicht ein Highlight-Frage noch von meiner Seite. Es kombiniert natürlich auch mit der Situation mit einem neuen Fünfjahresplan, was jetzt in China rauskommt. Immer mehr ist dann gewollt, dass Innovationen von Unternehmen, auch von ausländischen Unternehmen in China betrieben werden. Und merken Sie da im Rahmen dessen, dass zunehmende Forschung und Development-Einheit gegründet werden oder datengetriebene Innovationen gemacht werden, gibt es dazu juristische Fragestellungen, die die Firmen, also gar nicht das Thema wie, sondern welche juristischen Themen kommen jetzt gerade auf Sie zu oder auf die Unternehmen zu, somit auch auf Sie? Was muss man eigentlich achten?
Ja, das ist richtig. Lokale Forschung und Entwicklung wird schon seit jeher nachgefragt und gefördert mit unterschiedlichen Maßnahmen. Das ist jetzt nicht neu in dem neuen Fünfjahresplan, sondern ist nur ein weiteres Mal betont. Viele größere Unternehmen haben das schon umgesetzt und haben hier lokale R&D-Center gegründet in China, die auch Steuervergünstigungen genossen haben und dies auch weiterhin tun. Das ist natürlich immer so ein Balanceakt für ein ausländisches Unternehmen, ob man tatsächlich R&D nach China verlagert und den Anreizen hier gewissermaßen erliegt oder ob man nicht mehr oder weniger sanft dazu gezwungen wird, das auch zu tun, um weiter Geschäft zu machen, oder ob man meint, unsere R&D-Kapazitäten sind so sensitiv, die können wir nicht einfach nach China verlagern, das müssen wir weiter im Ausland im Ausland fortsetzen. Die Rechtsthemen, die sich damit jetzt stellen, auch gerade weil Sie sprachen, viel technologierechtliche Fragen kommen hier zunehmend auf. Der Datenschutz, es gibt etliche neue Gesetze im chinesischen Recht, die Daten zum Gegenstand haben, das Cybersecurity-Gesetz von 2017 und jetzt ein Entwurf eines Datenschutzgesetzes. Dann nächstes Jahr tritt der neue chinesische Civil Code in Kraft. Das ist ein einheitliches Zivilgesetz mit 1260 Paragraphen, davon auch einige zum Datenschutz. Da haben wir jetzt ganz verstärkt Anfragen von Technologieunternehmen, die fragen, wie können sie gleichzeitig der europäischen Datenschutzrichtlinie und dem chinesischen Datenschutz- und Cybersecurity-Gesetz gerecht werden. Das ist ein deutlicher Schub, der in den letzten ein, zwei Jahren, sage ich mal, an Anfragen gekommen ist.
Ja, ich sehe, Ihr Geschäft wird boomen. Es gibt klassische Themen, die nicht ausgehen. Es gibt neue Themen. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg am Standort Beijing. Und leider haben wir nicht so die Zeit, alle interessanten Themen einzeln zu nennen. Ich glaube, das können Sie ohne Problem einen ganzen Tag füllen. Ich muss langsam zu dem vierten Abschnitt kommen. Und zwar, mich würde interessieren, nach so spannenden Jahren, 14 Jahre in China, was reizt Sie noch? Und falls Sie eines Tages nicht am Standort China arbeiten, was würden Sie gerne beruflich tun?
Also China reizt mich nach wie vor. Es war faszinierend zu beobachten, wie sich in den letzten Jahren hier der Markt entwickelt und professionalisiert hat. Wie ich vorhin schon sagte, wie der Wohlstand der chinesischen Bevölkerung gerade in den Städten um einen herum sprunghaft angestiegen ist und wie unsere Mandanten, also hauptsächlich eben die europäischen Unternehmen, mit dem veränderten Markt hier klarkommen. Es ist ein ständiger Anpassungsprozess. Geschäftsmodelle, die früher noch funktionierten, die gehen schon lange nicht mehr in China, also hier billig zu produzieren für die Welt. Textil und Schuhe und solche Dinge wurden schon lange aus China herausverlagert und eine Vielzahl von anderen Commodities und Produkten folgt. Dafür ist jetzt eben mehr der Technologiesektor gefragt und unsere Mandanten kommen mit High-End-Lösungen in den chinesischen Markt und das alles, was hier nachgefragt wird an Beratung, ist deutlich professioneller und anspruchsvoller als zu Beginn meiner Tätigkeit hier. Die Spezialisierung steigt auch. Man kann heute als Anwalt nicht mehr alles machen, chinesischen Recht, sondern wir haben das auch nachempfunden, indem wir jetzt eben Sektorspezialisten haben bei uns, zum Beispiel Anwälte, die nur im Technologiesektor beraten. Also diese Professionalisierung reizt mich und ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auch weiter fortsetzen. Der Markt wird nicht einfacher werden, aber ich sehe es an unseren Mandanten, dass die meisten doch sehr optimistisch sind, dass man sie nach wie vor braucht. Trotz dieser neuen Schlagworte von der Double Circulation, dass China unabhängiger werden will vom Ausland, habe ich doch mitbekommen, dass auch eine gegenläufige Tendenz im Gange ist. Man möchte diejenigen ausländischen Partner, die nun doch wichtig sind, dafür die Wirtschaft weiter in Gang zu halten, die möchte man nicht verprellen und setzt deshalb die Zusammenarbeit mit ihnen fort. Also das würde ich jetzt gerne noch weiter begleiten hier und weiter für CMS in China tätig werden. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, etwa meine Karriere im Ausland fortzusetzen. Das steht nicht an.
Ja, ich Bin natürlich auch interessiert, die Rechtsanwaltindustrie, wenn Sie am Standort China sind, merken Sie ja auch, die chinesische Anwaltskanzlei koexistieren auch. Merken Sie da von den Methoden, von den vielleicht auch in den Ansätze, Impulse für Ihr eigenes Geschäft? Stichwort, zum Beispiel in der Fünfjahresplan steht, dass die Modernisierung vom Dienstleistungssektor, dass man da viel mehr mit Digitalisierungstool arbeitet und viel mehr ja, so Integrierung von solchen digitalen Tools gewünscht ist. Merken Sie diese Trends hier am Standort China für Anwalttätigkeit auch?
Wir merken das global sehr stark. Also bei CMS, und da muss ich sagen, sind wir auch Vorreiter, haben wir schon sehr früh mit der Entwicklung von dem sogenannten Legal Tech Bereich begonnen und das auch in Europa unseren Mandanten angeboten. Es wird gut nachgefragt. Man kann nicht alle anwaltlichen Dienstleistungen mit künstlicher Intelligenz bestreiten, aber es gibt doch etliche Tools, die man entwickeln kann, die einem die Arbeit deutlich leichter machen. Das habe ich jetzt so verstärkt in China noch nicht beobachtet, aber ich bin mir sicher, dass das kommen wird. Und Sie haben recht, die Innovation wird da zum großen Teil auch von chinesischen Kanzleien ausgehen, die sehr, sehr groß sind und ein deutlich höheres Fallaufkommen haben als wir. Es gibt hier chinesische Kanzleien mit 1000 Anwälten. Da sind wir kleinen ausländischen Büros natürlich noch weit davon entfernt, aber wir haben auch einen deutlich reduzierteren Markt, in dem wir beraten, wie gesagt, hauptsächlich beschränkt auf die ausländischen Unternehmen und deren China-Geschäft.
Ja, vielen Dank, Dr. Lichtenstein. Die letzte Frage hat mich einfach persönlich sehr interessiert und deswegen auch ein bisschen aus der Reihe. Aber so in dem Konzept von unserem Interview steht, dass wir noch ein paar persönliche Fragen an Sie stellen oder ich an Sie stellen werde.
Ja, gerne.
Und als Rechtsanwalt nutzen Sie in China WeChat auch oder?
Gute Frage. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Mittlerweile nutze ich es aber nicht als Rechtsanwalt, sondern nur privat. Das ist für uns extrem wichtig, dass wir die Mandanten darauf hinweisen, dass das kein professionelles Tool ist, sondern doch eher der Freizeit vorbehalten bleiben sollte. Manchmal können wir es nicht verhindern, wenn gerade chinesische Mandanten und chinesische Kontakte darauf bestehen, uns vertrauliche Dokumente per WeChat zuzuschicken. Wir können die natürlich nicht zurückweisen, aber wir dringen nicht darauf. Im Gegenteil, wir raten davon ab.
Sehr compliant. In der Kontaktliste haben Sie mehr rein chinesische Kontakte oder internationale Kontakte, die in China sind? Was ist so Ihre Ratio? 50-50 oder wie sieht es aus?
Das ist wirklich genau, ziemlich genau 50-50. Ich habe mich neulich mal damit beschäftigt und fand das eigentlich auch im Ergebnis ganz gut. Dass man feststellt, dass der Freundeskreis zur Hälfte ausländisch und zur anderen Hälfte chinesisch ist, da hat man eigentlich doch schon einiges richtig gemacht, wenn man hier ist, nicht in einer Ausländerblase lebt.
Ja, vermissen Sie was aus Deutschland in Beijing?
Also, was ich in China allgemein vermisse, inzwischen muss man sagen, Peking ist genauso wie Shanghai von westlichen Einkaufsmöglichkeiten gut gepflastert, man bekommt so gut wie alle Lebensmittel. Freunde behaupten dann manchmal, einige Feinheiten kriegt man dann doch nicht, wie zum Beispiel Quark. Aber ja, darauf will ich jetzt gar nicht anspielen. Man kann auch mit westlicher Lebensweise in den chinesischen Großstädten sehr gut überleben. Was mir jetzt wirklich fehlt, bei einem Leben ausschließlich in China, ist die Möglichkeit, im Freien zu schwimmen. China ist kein Volk der Schwimmer. Wasser wird hier traditionell mit Gefahr assoziiert. Es gibt zwar Schwimmhallen, aber jenseits davon, es gibt so gut wie keine freien Gewässer, in denen man mal baden gehen kann. Das gilt sowohl für Seen als auch für die Küste. Das ist das, was ich dann immer sehr genieße, wenn ich mal wieder im Sommer Urlaub in Europa mache.
Ja, ich hoffe, ein paar Techniker unter den Zuhörern vielleicht denken schon an Virtual Reality Lösungen für sie aus.
Guter Tipp,
Vielleicht,
danke.
das ist dann die chinesische Variante.
Sehr schön.
Ja, und sind Sie in Beijing unterwegs, mehr mit U-Bahn oder mehr mit Didi? Und wie sind Sie unterwegs verkehrstechnisch?
Ich habe das Privileg, dass ich relativ zentrumsnah wohne. Das ist der größte Luxus, den man in Peking überhaupt haben kann. Einige unserer Mitarbeiter pendeln 2 Stunden morgens ins Büro und abends wieder anderthalb nach draußen. Meistens die, die Wohneigentum erwerben mussten aus sozialem Zwang heraus, weil sie sonst nicht hätten heiraten dürfen. Die wohnen am Stadtrand und mir geht es glücklicherweise so gut, dass ich zur Miete wohne. Die Wohnung ist jetzt nicht toll, man muss doch einige Abstriche an der Wohnqualität in Peking hinnehmen, aber dafür ist sie sehr zentrumsnah und ich kann zu Fuß zum Büro gehen in einer halben Stunde oder kann mich bei den Mietfahrrädern hier bedienen, was auch praktisch ist in der Innenstadt. U-Bahn fahre ich eher selten, jetzt seit Corona ja eigentlich schon überhaupt nicht mehr. Wenn, dann kann man sich ein Didi rufen. Da haben Sie recht, das ist extrem bequem in Peking. Überhaupt ist Didi eine großartige Erfindung, die das Leben einfacher gemacht hat. Früher musste man manchmal abends nach Veranstaltungen sehr lange auf ein Taxi warten und das Problem hat man jetzt praktisch nicht mehr.
Ja, sehr schön, sehr schön. Bei den Kollegen, die Sie vielleicht auch in der Firma haben, die in Deutschland noch sind, merken Sie da auch im Sinne von Verständnis über China, was Sie so erzählen, was alles in China so normal ist? Vielleicht ein Klassiker ist auch Bezahlen mit Handy. Also merken Sie da auch in der Firma auch da solche ja, interkulturelle Distanz?
Das Bezahlen mit Handy habe ich mir dann, nachdem ich WeChat akzeptiert hatte, auch sehr schnell angewöhnt. Und das ist ja extrem bequem und auch hat sich in Corona-Zeiten als gut und hygienisch herausgestellt. Die Nachteile schwingen natürlich bei einem deutschen Juristen immer mit, was so Datenschutz anbetrifft und die Nachverfolgbarkeit, die man dann eben bietet. Aber ja, für den privaten Konsum, für den Alltagskonsum habe ich mich daran gewöhnt und kann das auch jedem nur empfehlen, weil es sehr angenehm ist. Die meisten in meinem Umfeld haben das auch getan. Es gibt ein paar hartnäckige WeChat und WeChat Pay oder Alipay-Verweigerer, die haben es dann aber sehr schwer und die allerletzten Verweigerer mussten sich jetzt dann doch WeChat zulegen, weil dieser Gesundheitscode verpflichtend ist in Peking und der nur auf WeChat angeboten wird.
Ja, das ist wirklich wahr. Die Epidemie hat die Digitalisierung nochmal einen Schub gegeben. Die letzten sozusagen
Ja.
analogen auch sozusagen verdigitalisiert. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, wir sind am Ende unserer Episode und ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Ohne die letzte Frage natürlich, dass ich Sie noch nicht gehe. Haben Sie vielleicht noch einen anderen Ansprechpartner, der für das Gespräch mit mir als Interviewpartner geeignet ist, als China-Experte?
Ja, sehr gerne. Da möchte ich Ihnen die Frau Beatrix Frisch empfehlen, die enorme China-Erfahrung hat. Sie hat lange in großen Unternehmen in China im Automotive-Bereich gearbeitet und aber auch einen Mittelständler geleitet mit Standorten in Peking und Shanghai. Ich denke, sie ist ein idealer Gesprächspartner für Sie.
Ja, ich freue mich sehr, wenn Sie Kontaktdaten von Frau Frisch an mich geben würden oder uns einfach verbinden würden. Das wäre super. Und Ihnen wünsche ich natürlich noch einen schönen Abend. Es ist ja bald Feierabendzeit, obwohl ich weiß nicht, wie es bei Ihnen die Arbeitszeitrhythmus ist. Ich kann mich an meine Beratungszeit erinnern. Manchmal hat man doch etwas längere Zeit als sonst.
Ja, das stimmt. Es ist jetzt 17 Uhr und wir haben noch einiges vor uns heute. Das aber auch sehr erfreulich ist, denn das Geschäft im November, gerade im November, jetzt hat wieder sehr angezogen. Viele Mandanten nehmen Projekte wieder auf, die durch Corona erstmal auf Eis gelegt worden sind. Das ist auch gut so.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin jetzt 3 Wochen in China geschäftlich unterwegs. Ich tanke viel Dynamik und Energie auf, fliege heute Abend nach Deutschland zurück. Und das war für mich echt ein tolles Erlebnis. Also schade, dass wir diesmal live nicht getroffen haben, aber das nächste Mal würde ich gerne nachholen.
Gerne, Herr Hu, melden Sie sich.
Sehr schön. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.